Viele Christen schätzen das Gesetz Gottes und sehnen sich nach einem geordneten, gelingenden Leben nach göttlichen Maßstäben. Doch mitten in dieser Wertschätzung meldet sich eine tiefere Frage: Geht es Gott in der Bibel vor allem um Regeln und Maßstäbe oder um eine Person? Die ersten beiden Psalmen stellen genau diese Spannung vor Augen. Auf die Hingabe an das Gesetz folgt unmittelbar die majestätische Szene des von Gott eingesetzten Königs auf Zion. Wer dieser König ist, warum Gott ihn über alles stellt und was das für unseren Alltag zwischen richtig und falsch bedeutet, führt in die eigentliche Linie der Schrift, von 1. Mose bis zur Offenbarung, hinein. Vom Gesetz zur Person, was erhebt die Bibel wirklich? Psalm 1 stellt uns einen Menschen vor Augen, der seine Freude am Gesetz des Herrn hat und Tag und Nacht darüber nachsinnt. Von ihm heißt es, er sei wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Diese Szene ist von Ruhe, Ordnung und Segensfülle geprägt. Es ist gut, wenn der Wille Gottes unser Denken durchzieht, wenn sein Wort unser Inneres durchfeuchtet wie ein Bach das Wurzelwerk eines Baumes. Wer so lebt, steht nicht im Rat der Gottlosen, sondern findet Orientierung an Gottes Rede. Doch schon der Aufbau des Psalters lässt ahnen, dass dieses Bild nicht den letzten Gipfel der Offenbarung markiert. Der Geist Gottes belässt es nicht bei einem idealen Gesetzesmenschen, sondern führt weiter zu einer anderen Gestalt, zu einer anderen Mitte. Wir müssen Psalm 1 im Licht der Ökonomie Gottes sehen. In diesem Psalm heißt es, dass die, die über das Gesetz nachsinnen, wie ein Baum sein werden, der das Wasser aus den Bächen absorbiert, aber gemessen an der neutestamentlichen Offenbarung ist das nicht sehr hoch. Schließlich sagt uns das Neue Testament, dass der Fluss lebendigen Wassers in uns hineinkommt. Wollen wir ein Baum am Ufer eines Flusses sein, oder wollen wir den Fluss in uns haben, der in unserem Inneren fließt? Unmittelbar nach diesem Weisheitsbild ertönt in Psalm 2 die Stimme Gottes: Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Schrift lenkt den Blick damit von einem Menschen, der das Gesetz schätzt, zu dem Sohn, den der Vater einsetzt. Das Gesetz bleibt ehrwürdig, aber es tritt hinter der Person zurück, die Gott als Mittelpunkt seiner Wege vorstellt. Betrachtet man die gesamte Bibel, wird diese Bewegung immer deutlicher. Von 1. Mose bis zur Offenbarung ist Christus der Faden, an dem alles aufgehängt ist: Schöpfung, Bund, Opfer, Königtum, Tempel, Leib, Stadt. Selbst die größten Gestalten des Alten Bundes werden im Licht des Sohnes relativiert. Auf dem Berg der Verklärung schlägt Petrus noch vor, drei Hütten zu bauen, für Mose, Elia und Jesus, doch der Vater unterbricht ihn: Dieser ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Damit wird nicht Mose entwertet, sondern Christus erhöht. Die Bibel ehrt das Gesetz, aber sie verherrlicht den Sohn. Liest man Psalm 1 und 2 zusammen, entsteht daher ein Spannungsbogen. Der erste Psalm beschreibt die Gesegnetheit des Menschen, der sich dem Gesetz zuwendet. Der zweite Psalm enthüllt die königliche Herrlichkeit des Sohnes, dem Gott die Nationen als Erbe gibt: Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Was im ersten Psalm als menschlicher Weg der Gottesfurcht beginnt, wird im zweiten Psalm von einer höheren Linie überholt. Gott stellt seinen König vor, den Sohn, der nicht nur das Gesetz kennt, sondern selbst Gottes endgültige Rede und Maßstab ist. So lehrt uns die Schrift, das Gute nicht absolut zu setzen. Die Wertschätzung des Gesetzes ist ein Anfang, aber Gottes Herz ruht nicht auf Paragraphen, sondern auf einer Person. Er zieht uns von einem Leben, das sich an Geboten orientiert, hin zu einem Leben, das an Christus hängt. Wer das erkennt, wird nicht gesetzlos, sondern innerlich verschoben. Die Frage verliert an Schärfe, ob es im eigenen Leben zuerst um moralische Korrektheit geht oder um Vertrautheit mit Christus. Das Gesetz bleibt Licht, aber es wird zur Lampe, die auf den König scheint, nicht zur Sonne, die selbst den Tag macht. Der Psalter beginnt bewusst mit dieser Bewegung, vom gesegneten Gesetzesmenschen zum entthronten Sohn. Wer in dieser Perspektive liest, darf sich ermutigt wissen: Gott ruft nicht nur zu mehr Disziplin im Umgang mit seinem Wort, sondern vor allem in eine tiefere Beziehung zu dem, den er als König eingesetzt hat. In der Nähe dieses Königs wird das Nachsinnen über das Gesetz warm, persönlich und kraftvoll, nicht mehr als Selbstprojekt, sondern als Antwort auf den, der selber das lebendige Wort ist. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, und alles, was er tut, gelingt. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Spannung zwischen Psalm 1 und 2 lädt dazu ein, das eigene geistliche Leben zu betrachten. Wo wird das Gute, auch das biblisch Gute, unmerklich wichtiger als die Person Christi? Die Schrift zeigt, dass das Gesetz seine Würde behält, aber seine höchste Würde darin findet, auf den Sohn hinzuweisen. Wer Christus als den von Gott eingesetzten König auf Zion betrachtet, entdeckt, dass wahre Fruchtbarkeit nicht aus einem perfektionierten Gesetzesgehorsam entsteht, sondern aus der Verbindung mit ihm. Diese Sicht schützt sowohl vor Gesetzlichkeit als auch vor Beliebigkeit. Das Gesetz wird nicht weggeworfen, aber es wird nicht mehr als letzte Instanz behandelt. Es wird in das größere Ganze von Gottes Ökonomie gestellt, in deren Zentrum Christus steht. Daraus wächst eine stille Ermutigung, das geistliche Wachstum hängt nicht an der eigenen Fähigkeit, jeden Vers richtig anzuwenden, sondern an der Bereitschaft, sich vom Wort immer wieder zum Sohn führen zu lassen, zu dem, der allein unser Herz füllt und unsere Wege in Gottes Sinn ordnet. Christus in Gottes Ökonomie, vom Gesalbten zum König auf Zion. Psalm 2 zeichnet in wenigen Zeilen eine erstaunlich weite Linie. Zuerst sehen wir die Auflehnung der Nationen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Mit Gesalbter ist nicht eine anonyme Symbolfigur gemeint, sondern der Messias, der Christus, der von Ewigkeit her im Ratschluss Gottes steht. Schon Daniel spricht von einem Gesalbten, der ausgerottet werden wird, ein dunkler Vorverweis auf das Kreuz. Bevor Christus Mensch wird, ist er in der Gottheit der von Gott bestimmte, in der Fülle der Zeit tritt er in unsere Geschichte ein und wird in seiner Menschheit neu bestätigt, bei der Taufe öffnet sich der Himmel, der Geist kommt wie eine Taube herab, und der Vater bezeugt, dieser ist mein Sohn, der Geliebte. Die Salbung, von der Psalm 2 spricht, ist kein abstrakter Akt, sondern ein Weg, der von Ewigkeit her Gesalbte wird historisch der Gesalbte, der unter uns wirkt, heilt, freisetzt und das Reich ankündigt. Vers 7 sagt, ich will den Beschluss Jehovas erzählen, er hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieses heute ist der Tag der Auferstehung Christi. In Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 33 zitiert Paulus Psalm 2 zu 7 und macht deutlich, dass sich dies auf die Auferstehung Christi bezieht. In seiner Auferstehung wurde Christus gezeugt. Da er bereits der Sohn Gottes war, warum musste er dann in der Auferstehung als Sohn Gottes gezeugt werden? Christus war der einzige geborene Sohn Gottes in seiner Göttlichkeit, doch als er Mensch wurde, legte er die Menschheit an. Diese Menschheit hatte zunächst nichts mit der Sohnschaft Gottes zu tun, aber durch seinen Tod und seine Auferstehung wurde seine Menschheit sonifiziert, sodass auch sie der Sohn Gottes wurde. Doch Psalm 2 bleibt nicht bei der Salbung und der Ablehnung stehen. In Vers 7 erklingt eine weitere Stimme, er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das Neue Testament legt dieses Wort aus. Paulus bezieht es ausdrücklich auf die Auferstehung Christi und sagt, Gott habe diese Verheißung an uns, ihren Kindern, völlig erfüllt, indem er Jesus hat auferstehen lassen, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Christus war schon immer der einzige geborene Sohn in der Gottheit, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab. In der Auferstehung geschieht nun etwas Neues, seine angenommene Menschheit wird in die Sohnschaft hineingezogen. Er wird mit Macht als Sohn Gottes ausgewiesen nach dem Geist der Heiligkeit durch Totenauferstehung und als Erstgeborener vor viele Brüder gestellt. Von hier führt Psalm 2 weiter hinauf. Gott erklärt, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Der Ort ist nicht Sinai, sondern Zion. Sinai steht für Gesetz, Furcht und Distanz, wer sich ihm nähert, begegnet Dunkel, Sturm und unerträglicher Stimme. Zion hingegen gehört zur himmlischen Stadt, zum Jerusalem, das droben ist, zum Bereich der Gnade und der Herrlichkeit. Hier thront der auferstandene und erhöhte Christus. In seiner Himmelfahrt und Inthronisierung erfüllt sich, was Psalm 2 ankündigt. Gott macht diesen Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus und setzt ihn als Fürsten und Retter zu seiner Rechten ein. Ihm sind die Nationen als Erbteil und die Enden der Erde als Besitz gegeben. Von hier aus wird er die Völker mit eisernem Stab hüten, nicht als tyrannischer Herrscher, sondern als der, in dem Gottes Gerechtigkeit und Erbarmen sich begegnen. In dieser Verdichtung zeigt Psalm 2 den Weg Christi in Gottes Ökonomie, von der ewigen Bestimmung als Gesalbter über die geschichtliche Salbung, durch Kreuz und Auferstehung hindurch zur Erhöhung auf Zion und zur Ausübung der Königsherrschaft. Alles konzentriert sich auf ihn. Das Gesetz, die Geschichte Israels, die Empörung der Nationen, all das bildet den Hintergrund, vor dem der Sohn sichtbar wird. Für die, die ihm vertrauen, ist das keine abstrakte Lehre, sondern eine Quelle tiefer Zuversicht. Unser Glaube ruht nicht auf einer Idee, sondern auf dem, den Gott selbst gesalbt, bestätigt, aus dem Tod herausgeführt und auf den Thron gesetzt hat. Wer seine Aufmerksamkeit auf diesen Weg Christi richtet, sieht hinter den Wirrnissen der Weltgeschichte eine andere Hand am Werk, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das ermutigt zu einem stillen, standhaften Vertrauen. Der Gesalbte, den die Völker verwerfen, ist derselbe, dem alle Nationen gehören werden. Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Die dichte Linie von Psalm 2 öffnet die Augen für die Größe und Einheit von Gottes Handeln in Christus. Sie zeigt, dass weder das Kreuz noch die Auferstehung, weder Himmelfahrt noch Wiederkunft zufällige Einzelereignisse sind, sondern Stationen eines einheitlichen Weges des Gesalbten. Wer sein Leben vor diesem Hintergrund betrachtet, gewinnt einen weiteren Horizont. Persönliche Schwierigkeiten, Konflikte mit Menschen oder Mächten erscheinen nicht mehr als isolierte Schicksalsschläge, sondern als Bühne, auf der die Herrschaft Christi sich bewähren und erweisen will. Die Würde des Gesalbten, den Gott auf Zion eingesetzt hat, relativiert die Angst vor menschlicher Ablehnung oder politischer Instabilität. Es entsteht eine leise, aber tragfähige Zuversicht, der gelitten hat, ist erhöht, der, den die Nationen verwerfen, wird ihr Erbe sein. In dieser Gewissheit liegt eine tiefe Ermutigung, im Vertrauen zu bleiben und das eigene Herz immer wieder dorthin zu sammeln, wo Gott seinen König eingesetzt hat, nicht auf Sinai unter Drohen und Furcht, sondern auf Zion, wo Gnade und Königtum in der Person Christi zusammentreffen. Zwischen Sinai und Zion leben, vom Richtig und Falsch zum Christus selbst. Das Herz des Menschen sucht nach festen Linien, richtig oder falsch, erlaubt oder verboten, gut oder böse. Diese Kategorien geben scheinbar Halt, weil sie die Welt ordnen und das Gewissen beruhigen. Auch Psalm 1 bewegt sich zunächst in dieser Sphäre, selig der, der nicht im Rat der Gottlosen geht, sondern seine Lust am Gesetz hat. Dennoch legt die Bibel schon sehr früh offen, dass die reine Orientierung an Gut und Böse eine zweischneidige Sache ist. In 1. Mose steht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse neben dem Baum des Lebens. Wer von ihm ist, erlangt Urteilskraft, verliert aber die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Erkenntnis ohne Leben schafft Distanz. Darum verschiebt die Schrift den Schwerpunkt, Christsein ist nicht in erster Linie ein moralisches Besserwerden, sondern das Empfangen und Leben aus einer Person. Wir sagen vielleicht, dass wir für Christus sind, aber zugleich sind wir auch für das Gesetz. Unser für Christus sein bleibt meist theoretisch, während unser für das Gesetz sein sehr praktisch ist. In der Praxis richten wir uns überwiegend nach dem Gesetz, nach Ja und Nein, nach richtig und falsch und nicht nach Christus. Sogar unsere Kinder erziehen und unterweisen wir nach richtig und falsch. Ein Elternteil mag zu seinem Kind sagen, das ist nicht richtig, das solltest du nicht tun. Aber haben wir jemals gesagt, das ist nicht Christus, das solltest du nicht tun? Der Unterschied wird im Bild des Wassers deutlich. Psalm 1 beschreibt den Gerechten als Baum an Wasserbächen, von außen her versorgt. Das ist ein schönes Bild. Aber das Neue Testament setzt noch einmal anders an. Von Christus heißt es, wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und zum einzelnen Glaubenden sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Es ist ein Unterschied, ob man nahe an einem Fluss steht oder ob der Strom zur inneren Quelle wird. Übertragen heißt das, es ist etwas anderes, sich äußerlich an Geboten zu orientieren, als innerlich von Christus als Leben durchströmt zu sein. Im Alltag zeigt sich dieser Unterschied unscheinbar. Wo das Gesetz oder die Logik des Gesetzes dominiert, kreisen viele Fragen um Grenzziehungen. Darf ich das? Ist das noch in Ordnung? Genügt das? Die Bibel verurteilt diese Fragen nicht pauschal, aber sie bleibt nicht bei ihnen stehen. Psalm 2 lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Perfektion im Gesetz hin zur Beziehung zum Sohn, küsst den Sohn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Küsst ist ein Beziehungswort, bergen ein Vertrauenswort. Die eigentliche Frage wird damit, was entspricht Christus? Was ist stimmig mit dem König, bei dem ich Zuflucht finde? Paulus fasst es schlicht, denn das Leben ist für mich Christus. Nicht, mein Leben ist vor allem richtiges Verhalten, sondern mein Leben besteht darin, dass Christus selbst in mir Gestalt gewinnt. Wer von richtig und falsch zu Christus selbst umzieht, verliert dabei nicht den Sinn für Gerechtigkeit, aber der Maßstab wird innerlich. Was nicht Christus entspricht, seiner Gesinnung, seinem Wesen, seinem Weg, wird als verfehlt erkennbar, auch wenn es äußerlich korrekt wirkt. Umgekehrt kann etwas in seiner Führung stehen, das menschlich unbedeutend oder sogar unklug aussieht, aber von seiner Gegenwart geprägt ist. Das Gesetz wird so nicht verachtet, sondern erfüllt. Der, der im Inneren wirkt, ist derselbe, der das Gesetz gegeben und erfüllt hat. In ihm findet es seine Vollendung. Die Beziehung zu Christus schützt vor harter Gesetzlichkeit und vor weicher Beliebigkeit. Sie ist ein Weg, auf dem man lernt, das Leben des Sohnes im eigenen Inneren ernst zu nehmen, ohne unter dauerndem Druck zu stehen. Wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Verschiebung vom Raster Gut und Böse hin zur Wertschätzung Christi als Person verändert die Art, wie das eigene Leben gelesen wird. Sie nimmt dem Gesetz nicht seine Klarheit, aber sie nimmt ihm die Stellung als letzte Instanz. Die eigentliche Frage wird, wo ist Christus in dem, was ich denke, entscheide, tue? Wo spüre ich seine Gesinnung, seinen Geist, sein Leben? In dieser Sichtweise löst sich der innere Zwang, alles perfekt einhalten zu müssen, ohne dass Gleichgültigkeit einzieht. Das Gesetz erhält einen neuen Platz als Zeuge für das Wesen Jesu, als Spiegel seiner Gerechtigkeit, doch die Kraft, in diesem Sinn zu leben, erwächst aus der Verbindung mit ihm. Psalm 2 ermutigt, die Zuflucht im Sohn nicht als Notausgang zu verstehen, sondern als eigentlichen Lebensraum. Wer sich so bei ihm birgt, entdeckt nach und nach, dass die Ströme lebendigen Wassers, von denen Jesus spricht, tatsächlich im Inneren zu fließen beginnen. Daraus wächst eine stille Zuversicht, nicht unsere Fähigkeit, immer das Richtige zu treffen, trägt uns, sondern der, der in uns lebt und uns in seiner Geduld Schritt für Schritt umgestaltet. Herr Jesus Christus, du bist der von Gott eingesetzte König auf Zion und die Mitte von Gottes ewiger Ökonomie, und wir bekennen, wie oft wir doch beim Maßstab von richtig und falsch stehen bleiben statt bei dir selbst. Zieh unser Herz weg von einer bloßen Gesetzesfrömmigkeit hinein in die lebendige Gemeinschaft mit dir, damit unser Denken, unser Reden und unser Handeln von deiner Person geprägt wird. Lass in uns der Strom des lebendigen Wassers mächtig fließen, dass wir nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus deiner Gegenwart und Kraft heraus leben. Stärke in uns den Glauben, im Sohn Zuflucht zu haben, und entzünde unsere Liebe, damit unser Leben einem stillen, beharrlichen Kuss des Sohnes gleicht, bis du wiederkommst und dein Reich in Herrlichkeit offenbarst. Halte uns bewahrend an deiner Seite und erfülle uns mit der Hoffnung auf deine vollendete Herrschaft, in der alles im Himmel und auf Erden unter deinem guten Zepter zur Ruhe kommt. Amen.